Ja, hallo und herzlich willkommen, liebes Publikum, zu Tacheles mit Röper und Stein. Heute machen wir den dritten Teil der Spezialreihe Kritische Fragen zu Russland. Offensichtlich gibt es genügend Bedarf zu erfahren, wie es in diesem Land wirklich ausschaut. Wir haben schon eine ganze Menge Fragen behandelt, haben aber noch einiges vor uns und genau das machen wir heute bei Tacheles mit Röper und Stein. Und auf ein neues, lieber Thomas, grüß dich erstmal und schön, dass du wieder Zeit hast. Wir sitzen zusammen, um über den Rest der kritischen Fragen über Russland oder von Russland zu sprechen. Wir haben ja noch eine ganze Reihe von Punkten vor uns. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich auf etwas hinweisen. Und zwar, deine Webseite hat ein neues Outfit bekommen. Da war jemand sehr, sehr fleißig und hat in den letzten Tagen und Wochen also ziemlich viel Arbeit investiert in das Look und in den Look and Feel, sagt man doch so schön im Englischen. Also wie es ausschaut und wie es sich anfühlt. Ich scroll mal ein bisschen hier durch. Also oben die einzelnen Rubriken, die finden wir auch wieder hier. Aktuell, dann geht es eben runter zu der Rubrik Den Spiegel vorhalten. Da sehen wir dann schon aktuelle Artikel. Aha, der Herr Spahn, Neuspahnstein und so weiter.
Ja,
Meldungen
also
der
zu den Rubriken kurz, den Spiegel vorgehalten, das ist so die klassische Medienkritik. Da zeige ich eben, wo die westlichen Medien irgendwie Blödsinn erzählen oder ne? Das ist dafür die. Also Spiegel, ich halte den Medien den Spiegel vor, daher kommt der Name.
Ja, hatte ich mir jetzt auch so gedacht, ne?
Ja, aber
Also,
es hat vielleicht noch nicht jeder Leser meine Seite gesehen und weiß es dann nicht genau, dachte ich, sage ich es mal dazu.
danke für den Hinweis noch und ich zeige es einfach nochmal der Vollständigkeit halber. Es geht dann weiter hier unten auch mit Hintergrundanalysen und dann gibt es eben noch Russland-Blog. Ihr findet auf der obersten Seite oder ganz oben auf der Seite findet ihr auch die beliebtesten Artikel. Und auch mit der Suchfunktion, die hier ist hier oben drin, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier mal gucken, was passiert, wenn ich Nawalny eintippe mit V, gell?
Ich schreibe mit V, ja. Aber
Nawalny,
du findest ihn auch mit
zack,
W, weil der Spiegel ihn mit W schreibt. Also das ist
Suchergebnisse
beides.
für Nawalny und dann kommt die ganze Liste der Artikel dann natürlich auch chronologisch geordnet. Also, das sieht alles ganz schick und toll aus und ich glaube, das war jetzt nicht nur der Optik geschuldet, sondern eben auch, weil die auf Neudeutsch Traffic, also die Besucherzahl auf deiner Seite so gestiegen ist in der letzten Zeit, dass der Programmierer dem Rechnung tragen musste, oder?
Ja, in der alten Seite waren viele Sachen, wo der dann, was ich, ganz viel Historie hochgeladen hat in der Kulisse und das hat er erst gebremst und dann war die Seite langsam, manchmal sogar nicht zu erreichen. Da musste was gemacht werden. Jetzt ist ein komplett neues Template programmiert worden. An Funktionellen hat sich nicht viel geändert. Also die Rubriken sind die gleichen. Es kommen jetzt noch so kleine grafische Änderungen. Es kommt noch ein bisschen verbessertes Archiv rein wieder. Aber im Grunde ist die Seite fertig. Die Umstellung hat gut geklappt. Gab eigentlich keine Bugs, außer in der Nacht, als es eben eingestellt wurde. Da haben es ein paar Leser bemerkt, aber als es am Sonntag online war, ist es schon gelaufen. Also sehr gute Arbeit der Leute. Von daher hier vielen Dank. Aber es hat sich funktionell an der Seite gar nicht viel geändert. Sie ist nur in meinen Augen übersichtlicher geworden und das ist auch das, was ich von den Lesern jetzt höre.
Ja, und bei dir scheint sich optisch auch ein bisschen was zu verändern. Ich habe das Gefühl, dass das Kinngemüse bei dir immer etwas dichter wird. Lässt du jetzt wuchern oder was ist jetzt Sache?
Warum mir wenig Zeit, aber ich muss die nächsten Tage dringend wieder zum Barbershop. Ich muss wieder stutzen lassen.
Ja, aber du, lass mal so ein bisschen Almöhi durchscheinen und so.
Nee, das hatte ich ja vor einem Jahr im Lockdown. Da habe ich ja, was ich, 6 Wochen gar nicht ist. Nee, kein Bock. Das fängt an zu kratzen und zu jucken und blöd. Da muss alle 3 Wochen der Barber ran und dann wird das alles wieder runtergesäbelt auf kurz und dann ist gut.
Wunderbar. So, jetzt haben wir alles außenrum haben wir jetzt erstmal geklärt und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt gleich ein in die Fragen, weil das dauert wieder ganz schön lange, bis wir das alles durchhaben. Wir sind gekommen bis zum Thema Umwelt, wenn ich mir das richtig in meinen Notizen hier drin hatte.
Das haben
Und
wir auch besprochen, ne?
das ist jetzt rot bei mir angekreuzt, so nach dem Motto, da sind wir noch nicht gewesen.
Ah, okay, dann machen wir da los.
Ja, okay, also dann fange ich mal an mit der ersten Frage. Da mir der Schutz der Umwelt sehr wichtig ist, bin ich seit langem Förderer von Greenpeace. Von dort bekomme ich regelmäßig Berichte über Schandtaten gegen die Natur aus aller Welt, leider auch aus Russland. Mal abgesehen davon, dass auch solche Stories wie die über Alexei Nawalny nicht gerade vertrauenserweckend sind, ist es eben auch diese Gleichgültigkeit gegenüber der Natur, die mir sauer aufstößt. So, ja, das ist jetzt die Frage, also nicht direkt eine Frage, so wie ist es denn zum Bewusstsein gegenüber der Natur in Russland mittlerweile?
Ja, darum habe ich gedacht, wir hatten das schon. Das hätten wir wohl beim anderen Thema behandelt. Also ich habe schon erzählt, Natürlich, also bekanntermaßen zu Zeiten der Sowjetunion hat sich da keiner wirklich drum gekümmert. Das waren noch 70er, 80er, da war es ja auch im Westen noch nicht allzu. Da konnte man im Rhein teilweise nicht baden in Deutschland, weil der so dreckig war. Und dann hatte Russland erstmal 20 Jahre kein Geld und andere Sorgen. Die mussten sich um ihr, also 90er waren völlig platt. Und als das Land dann nach 2000 wieder auf die Füße kam, waren ihnen erstmal wichtiger, weiß ich, Schulen, Infrastruktur, Gesundheitssystem auf die Füße zu stellen. Da war Umwelt relativ weit hinten. Aber inzwischen machen sie viel. Also ich habe es ja letztes Mal schon erzählt. Wenn ich von mir hier zu Hause zur U-Bahn gehe, das sind 600 bis 700 Meter, dann sind auf dem Weg sieben Mülleimer aufgestellt. Also du musst nichts mehr auf die Straße werfen. Und das, ne, Kippe auf die Straße werfen ist inzwischen eine Ordnungswidrigkeit, gibt einen Strafzettel. Aber natürlich haben sie die Altlasten. Und es gibt auch Leute, die natürlich, wie in Deutschland auch, gerne Geld sparen und sich nicht an Umweltgesetze halten. Die Skandale gibt es, aber Russland tut da jetzt sehr viel. Es gibt in Russland ein Riesenproblem mit illegalen Müllkippen irgendwo, ne, in den Weiten Russlands, dass irgendeine Stadt mit irgendwem Vertrag macht, verdient ein Bürgermeister gutes Geld und eine Firma holt den Müll ab und kippt ihn 150 Kilometer weiter in die Natur. Das gibt es alles noch, dagegen wird vorgegangen und Russland hat nationale Ziele festgelegt, mit denen die es erreichen will, wo sie viel Geld in die Hand nehmen. Und eins davon ist, Russland will bis 2030 eines der führenden Länder beim Recycling werden. Also die tun was, es gibt die Probleme, es ist besser geworden, vor allem das Umweltbewusstsein der Leute. Also ne, wenn du jetzt eine Zigarette auf den Boden schmeißt, eine Kippe, dann wirst du dich angeguckt. Und das gab es alles früher nicht. Also der bewegt sich was, aber natürlich, Russland ist da noch nicht bei den Führungsmächten dabei.
Ich meine, man muss jetzt nicht weit aus Deutschland weggehen, um zu erkennen, dass Bewusstsein in Sachen Natur und Müll nicht unbedingt weit entwickelt ist. Also ich war vor 2 Jahren mal in Palermo für 2 Wochen auf Dreh und ich war total geschockt, weil ich so ein Müllproblem noch nie wahrgenommen hatte. Und die beiden, die da unterwegs waren, Redaktion und Kamera, die haben beide gesagt, echt? Aber das ist doch der Normalzustand im großen Teil der Welt. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Die waren eben schon 15 Jahre unterwegs als Kamera- und Redaktionsleute. Die haben die ganze Welt gesehen schon. Für mich war das in dem Moment damals ein totaler Schock, diese Müllsituation in Palermo. Und auch da tut sich schon etwas.
Ja,
Also.
Palermo ist hausgemacht. Ne? Palermo gibt es Probleme. Die haben immer wieder Probleme mit der Müllabfuhr. Da geht es um ganz viele politische Fragen. Dann streiken die mal und nicht, können die Leute, ne, und hast den Hausmüll ja trotzdem. Und dann schmeißt er auf die Straße, und der wird nicht abgeholt. Also, da ist viel hausgemacht, gerade in Palermo.
Also ich habe da eine Gegend gesehen, da habe ich gedacht, ich stehe in Beirut 1982. Also wirklich, das ganze Viertel war fast verfallen und dann war da wirklich ein ganzer Hausrat in einem riesigen Haufen aufeinander und der lag da von den Verwitterungsspuren schon mindestens 2, 3 Jahre rum. Das hat da einfach niemand interessiert. Also was ich sagen will, ist, man sollte jetzt nicht mit dem Finger so sehr auf Russland zeigen, man könnte auch auf andere Länder auf der Welt zeigen, diesbezüglich. Aber ich erinnere mich auch daran, warum wir oder wo wir über das Thema gesprochen haben. Es ging um Altlasten in russischen Kasernen, da haben wir das mal angesprochen.
Genau, da muss
Da
ja.
eben durch den Abzug der NVA in den 90er Jahren, da kam dann eben raus, dass sie da teilweise, ich weiß nicht, wie viele tausende Liter Altöl einfach verklappt haben in den Kasernen ohne Abscheider und sonst irgendwas. Das war, glaube ich, mal Thema. Deswegen kam mir das auch noch so bekannt vor. Aber das Thema Müll haben wir an sich noch nicht richtig
Jawohl.
besprochen.
Also wie gesagt, da kann man ruhig mit dem Finger auf Russland zeigen. Das wollen die auch selber, weil die wollen da was bewegen. Also die Regierung hat längst festgestellt, dass Russlands Reichtum seine Naturschätze sind, darunter eben auch zum Beispiel der Wald. Ich weiß noch, ich habe darüber berichtet, die deutschen Medien blasen ja normalerweise jeden kleinen Antiregierungsprotest auf in Russland. Und ich habe berichtet, in so einer russischen Region war ein Riesentheater, da gab es Riesenproteste, hat in Deutschland kein Mensch interessiert. Warum gab es die Proteste? Weil eine Firma einen Wald abholzen wollte und die Leute gesagt haben, ist nicht. Und da musste sich am Ende Moskau, der Kreml einschalten und eine Lösung finden, aber dann haben sie den Wald stehen lassen. Ne, das erinnern wir uns an Deutschland, haben wir da auch, ne, Hambacher Forst oder so. Also das gibt es auch in Russland, da ist Russland wieder kein anderes Land, was solche Sachen angeht.
Warum ist das für deutsche Medien kein Thema, wenn jetzt die russischen Bürger für die Umwelt auf die Straßen gehen?
Ja, erstens mal, weil wenn eine private, also ne, Bürger gegen private Firma ist ja nicht so spannend wie Bürger gegen Putin. So. Und dass Putin dann am Ende den Wald rettet, ist auch keine Meldung, die die deutschen Medien bringen sollen.
Der moderne Robin Hood.
Ja, er hat dann gesagt, Moment mal, also wie gesagt, das ist so, Russland ist groß, das ist wirklich so. Da passiert was in der Region, das kriegst du nicht mit. Und das ist dann eben aufgeflogen, eben soziale Netzwerke und so weiter. Und da hat Putin gesagt, aber seid ihr nicht ganz sicher, der Wald ist für die örtliche Bevölkerung ein heiliger Ort, die wollt ihr abholzen, habt ihr eine Klatsche, der wird nicht abgeholzt, Ende. Ja,
Okay.
also das ist völlig
Ja,
wurscht, wie er
jetzt
da,
verstehe ich.
ne?
Ja, klar.
Und das ist dann was, wo die deutschen Medien natürlich nicht wollen, dass ne, Putin als Verräter des Waldes, das ist eine scheiß Schlagzeile für viele.
Keine guten Nachrichten über Russland.
Nee, nee, um
Never.
Gottes Willen.
Ja, okay.
Also, ne, wenn die in Moskau 100 Leute gegen Putin demonstrieren, dann ist Putins Regime in Gefahr, das wissen wir schon. Aber wenn, wie gesagt, da irgendwo ein paar tausend Leute Baufahrzeuge blockieren, damit die kein weiter polzen, das finden die deutschen Medien nicht so spannend. Aber wie gesagt, das ist Russland hat Altlasten, Russland versucht damit umzugehen, nimmt viel Geld in die Hand. Und es gibt ja in Russland zum Beispiel, das ist ja eine Sache, die wir immer wieder erleben, dass man sagt ja, potemkische Dörfer sind ja nicht umsonst aus Russland. Dass eben in so einem riesigen Land, wenn denn der Chef mal hinkommt, dass sie dann, weiß ich was, die Fassade streichen, damit der Chef glaubt, dass alles in Ordnung ist. Und Putin hat extra dafür zum Beispiel eine NGO geschaffen, eine zivilgesellschaftliche Organisation, die mit dem Kreml ganz eng zusammenarbeitet und denen er sagt, pass mal auf, ne, ich habe davon gehört von dem und dem, lasst eure Aktivisten mal nachgucken. Weil er eben da auch weiß, dass die Beamten ihm gerne mal Scheiße erzählen über 8 Stufen, bis das von irgendeinem Dorf in der Taiga in Moskau ist, über die ganzen Hierarchiestufen. Da wollen ja viele Leute nicht doof aussehen, da wird die Meldung geschönt. Und dann hat Putin inzwischen diese zivilgesellschaftliche Organisation gegründet mit den Aktivisten, die er immer wieder sagt, wenn er so ein Ding hat, dass in irgendeiner Gegend wieder Müllskandal ist, dann sagt er in der Ansprache dazu, und im Übrigen bitte ich, wie heißt die, Nationale Front, nennen Sie, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall bitte ich die Aktivisten da mal hinzugucken, so die Telefone auf Ansprechpartner in Kreml haben sie ja. Also da hat Putin sich auch einen Weg geschaffen, um diese Sachen zu hören, ungeschönt. Also die Russen wollen, dass man Finger drauf zeigt. Die kennen das Problem und haben, wie gesagt, jetzt eines der milliardenteuren nationalen Ziele gesagt, bis 2030 wollen wir ein Weltmarktführer beim Recycling sein, um das Problem in den Griff zu kriegen.
Wunderbar, gehen wir weiter. Also ich lese die nächste Frage vor, da geht es nämlich auch um das Thema Müll. So hier ein längerer Absatz, den ich kurz vorlese. Ich war schon mehrfach in Russland auf Reisen und kann grundsätzlich von keinen negativen Erfahrungen berichten. Ich liebe dieses Land, es ist wahrscheinlich auch die persönliche Einstellung zu Land und Leute, wie man Eigenheiten und Zusammenleben der jeweiligen Kulturen bzw. Menschen empfindet. Ein großer Kritikpunkt aus unserer westlichen Sicht wäre das Müllproblem. Ob auf der Krim, in Sibirien oder generell in ländlichen Gebieten. Russland scheint dem westlichen Zivilisationsmüll nicht gewachsen zu sein. Steht es gar auf einer inoffiziellen wertewestlichen Agenda, das schöne Land im Müll zu ersticken? Fragezeichen. Ob Plastik oder Glasflaschen, es gibt kein Pfandsystem. Tüten, Verpackungen jeglicher Art, Autoreifen, Teile, Teerpappe und so weiter. Fast immer sind in den Dörfern aufgestellte Mülltonnen, egal wie groß, überfüllt. In romantisch idyllischen sibirischen Märchenwäldern wird einfach alles hingeschmissen. Wenn vorne am Weg kein Platz mehr ist, kommt ein riesiges Kettenfahrzeug und schiebt einfach alles nach hinten in den Wald und oder es wird abgebrannt. Für unsere verwöhnten Augen ein unwiderlicher Anblick. Ja, wie siehst du das?
Habe ich schon gesagt, das Müllproblem ist bekannt, das sind Altlasten. Ne? Und natürlich geht sowas in großen Städten schneller als auf dem Land, wo weiß ich was, ne? Im Dorf alle 100 Kilometer ist, bis da Maßnahmen greifen, das dauert entsprechend länger. Problem ist bekannt, sie gehen dagegen vor. Merke ich dazu, diese Macron halt doch mal den Mund jetzt, ich weiß, es ist Frühling draußen. Also haben wir schon besprochen im Grunde. Ne? Das ist genau das, was die russische Regierung sagt, sie will beim Recycling jetzt vorankommen und dann werden diese Sachen mit der Zeit gelöst werden. Das sind Altlasten, gegen die sie vorgehen, aber die sind da.
Es ist ja auch das Bewusstsein der Menschen, das sich ändern muss. Ich merke also hier, dass es bei uns eher anders ist, dass also immer mehr Müll entsteht bei uns anstatt weniger. Ich bin mittlerweile mit Plastiktüten bewaffnet auf den Gassi-Spaziergängen und nehme das ein oder andere Plastikteil mit und versuche das dann oder entsorge das dann. Vielleicht ist da auch meine verschobene Wahrnehmung schuld dran, aber ich habe das Gefühl, dass der Müll bei uns eher mehr wird wie weniger. Vor allem, wenn man dann mal sieht, so ein Konzert von jungen Menschen, wo eigentlich alles Fridays for Future und so denkt man eigentlich, so die junge Generation, Greta und so, nach so einem Konzert, wie es auf so einem Festivalgelände ausschaut, wenn die Einwegzelte einfach liegen gelassen werden, Müllverpackungen und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, dass Umweltschutz in der heutigen Generation nicht bei allen unbedingt so hip ist, wie man es so schön sagt, ja.
Das sind wieder Sachen, die du in Russland nicht siehst. Wenn du in Russland solche Veranstaltungen hast, ist es hinterher sauber, einfach weil die so viele Mülleimer aufstellen und die Ordner darauf achten, dass man nichts auf den Boden schmeißt. Aber es ändert nichts daran, dass es die Altlasten gibt und es ändert nichts daran, dass das Bewusstsein für das ganze Müllproblem in Russland wahrscheinlich 15 Jahre später gewachsen ist als in Deutschland. Also die haben Nachholbedarf. Aber sie gehen in die Richtung. Also, aber man sieht natürlich die Altlasten. Aber überall da, wo jetzt was organisiert ist, eine Großveranstaltung, da hast du so viele Mülleimer, da ist sauber.
Okay. Also auf jeden Fall tut sich da was. Letzte Frage zum Thema Umwelt und Müll. Es gibt riesige radioaktiv verseuchte Häfen im Nordmeer, dem Aralsee droht die Austrocknung. Ich vermute, das sind die U-Boot-Flotten, die da abgewrackt an der Hafenmauer angekettet sind. Und das ist natürlich eine tickende Zeitbombe, das ist jedem bewusst. Und natürlich auch der Aralsee, den habe ich auch schon seit 20 Jahren auf dem Schirm, dass das da eigentlich immer weniger wird.
Stimmt beides. Also ich bin jetzt nicht im Bilde, also auch gegen die radioaktiven Dinge altlasten, tun sie was. Ich weiß aber nicht, wie da der Stand ist. Aber Aralsee, der wird wahrscheinlich austrocknen. Das wird wahrscheinlich nicht zu verhindern sein. Also alle Anrainerstaaten haben da irgendwelche Wasserkraftwerke und nehmen Trinkwasser aus den Flüssen. Da geht einfach weniger Wasser rein. Also ich glaube auch nicht, dass man dagegen was tun kann.
Das ist jetzt nicht ein monokausaler Vorgang, wie man so schön sagt, also dass das nur eine Ursache hat, sondern hat vielleicht auch Wandel des Klimas, verschiedene andere Faktoren damit zu tun, ja.
Also ich bin da kein Spezi. Meines Wissens ist es schon menschengemacht, dass die eben tatsächlich auch ne? Also Russland hat ja, das weiß auch kaum einer, einen sehr, sehr grünen Energiemix, wenn man das rein nach dem Ausstoß der Schadstoffe misst. Viele Wasserkraftwerke, Atomkraftwerke, in Deutschland nicht populär, aber CO2-neutral. Und eben viel Gas, was auch weniger Dreck macht als Kohle oder so. Aber die Wasserkraftwerke sind es. Für ein Wasserkraftwerk muss man einen Fluss stauen. Ne? So, dann kommt weniger Wasser in den See. Das sind Sachen, die haben sie schon in der Sowjetunion angefangen. Wird schwer daran was zu ändern. Inzwischen ist der Aralsee ja auch ein See mit vielen Anrainerstaaten, seit es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Und auch die nehmen Wasser aus den Flüssen. Also ich glaube, das Problem wird sich nicht verhindern lassen. Der Aralsee ist wahrscheinlich nicht zu retten. Ich bin kein Spezialist, aber ich wüsste nicht, dass da ernsthaft was zu tun wäre.
Es gibt ganz surreale Bilder von fast ganzen Flotten von Fahrzeugen, sage ich schon, von Schiffen,
Schiffen.
eben ehemalige Fischereiflotten, die dann jetzt mitten in der Wüste liegen. Also wirklich, wo man denkt, ist das Ding vom Himmel gefallen, wie aus so einem dystopischen Film. Aber der See hat sich halt wirklich im Laufe der Jahrzehnte über viele, viele Dutzende Kilometer oder noch weiter zurückgezogen. Hunderte Kilometer vielleicht sogar. Ja? Also
Ja, ich
das
habe es nicht.
ist.
Also ist dramatisch. Also Aralsee ist dramatisch.
Mit
Aber
den Folgen für die
wohl auch nicht
Ökologie.
mehr nicht
Ne?
aufzuhalten, denke ich. Also
Ja.
wahrscheinlich wirklich nicht mehr aufzuhalten.
Gehen wir weiter zu einem anderen Kapitel. Es geht sonstige Fragen. Und hier
Ja, das sind die
geht.
Fragen, wo ich gesagt habe, ich kann die nicht so richtig einordnen. Also jetzt machen wir so den bunten Blumenstrauß der Restfragen, das sind ziemlich viele,
Genau. Der
bringen
bunte.
in den Themen wie wild hin und her.
Ja, aber das sind eben alles Fragen, die den Menschen auf der Seele liegen oder zumindest für die bedürfen der Klärung. Und die erste geht gleich zurück ins Jahr 99. Was glaubst du, wer steckt hinter den Sprengstoffanschlägen auf Wohnhäuser in diversen Städten in Russland 99? Soll das wirklich die False Flag für Putins Machtantritt gewesen sein, wie das oft angedeutet wird? Vielleicht kannst du kurz erklären, was damals passiert ist und dann antworten.
Also, es ging um Tschetschenien. 1998 gab es einen Waffenstillstand in Tschetschenien. Tschetschenien war im Grunde danach unabhängig von Russland. Aber im Gegensatz zu dem, was der Westen erzählt, war Tschetschenien kein Unabhängigkeitskrieg, sondern das waren eingesickerte Islamisten, wie wir sie heute auch in Syrien haben, also Araber. Und dann ist der Krieg irgendwie 99, 2000 wieder aufgenommen worden. Offizieller Grund war ein Eingriff der Tschetschenen auf Dagestan. Und es gab in dem Zuge dieser Geschichte 1999 mehrere Explosionen in Wohnhäusern, die in Luft gesprengt wurden. Da viele Tote. Und da hält sich bis heute das Gerücht, dass das eventuell vom russischen Geheimdienst gemacht worden ist, ne, ähnlich wie 9-11, um die Leute kriegsbereit zu machen, zu erklären, wir müssen da nochmal rein, weil die Schuld wurde den Islamisten gegeben. Wir haben zwei Versionen. Wir haben die Version der Staates, das waren die Islamisten, und wir haben die Version der Verschwörungstheoretiker. Gibt es auch einige Hinweise in die Richtung, dass das durchaus von staatlichen Stellen gemacht wurde. Keiner weiß nichts Sicheres nicht. Also es gibt keine richtig festen Spuren, aber es gibt Fragezeichen.
Ist auch nie wirklich aufgearbeitet worden, dann, wenn ich.
Ja, offiziell schon. Da gibt es die Version des russischen Staates. Jetzt kann man der glauben oder nicht. Also wenn ich kritisch sein will gegenüber solchen Aktionen im Westen, muss es auch bei Russland sein. Es gibt Fragen zu der Geschichte. Es gibt Fragen, aber es gibt eben, bei 9-11 wissen wir inzwischen ziemlich sicher ziemlich viel. Ne? Bei diesen Sachen kaum. Also es gab mal entdeckte Sprengstofflager, wo es Fragezeichen gab, ob die dem Geheimdienst gehören und so. Aber ja, aber es ist nichts Sicheres, weiß man nicht.
Nächster Punkt. Wer steckt hinter dem Mord an Anna Politkovskaja? Wladimir Putin, Ramzan Kadyrov oder doch ganz andere Kräfte?
Auch hier wieder, es gibt viele Versionen und nichts Endgültiges. Das war eine kritische Journalistin, die wurde erschossen. Sie hat kritisch zu Tschetschenien berichtet, es könnte also nur aus Tschetschenien sein. Auch hier, offene Frage, weiß ich nicht. Wer steckt hinter dem Mord an Barschel? Wir können jetzt ganz viele machen, Theorien aufstellen. Ich kann es nicht sagen.
Wie wurde dieser Mord instrumentalisiert? Wer hat da welches politische Kapital draus geschlagen?
Ja, also generell war das sicherlich nicht für die russische Regierung sinnvoll, weil es gab viel negative Schlagzeilen. Also ich vermute nicht, dass die russische Regierung das war. Ich wüsste nicht warum. Also die haben jetzt, wenn man das bedenkt, das ist lange her, das war eine normale Journalistin bei irgendeiner Zeitung, die sehr kritische Berichte über Tschetschenien gemacht hat. Aber jetzt seit 15 Jahren oder wie lange die tot ist, wird den Russen das immer wieder vor die Nase gehalten. Also wenn das die russische Regierung war, war das eine ziemlich dumme Geschichte. Aber wer in Tschetschenien, wie gesagt, das war, ne, da war der Krieg, da gab es viele Parteien, da geht es auch um viel organisierte Kriminalität. Wem sie auf die Füße getreten ist, keine Ahnung. Möglichkeiten gibt es genug. Aber da man es nicht weiß, kann ich da nichts zu sagen.
Nächster Punkt. Ich finde deine ständigen, wenn das Russland machen würde, dann gäbe es aber Schelte-Vergleiche, wirken irgendwie unbeholfen relativierend. Findest du nicht, dass man die Politik jedes Landes auch einzeln bewerten sollte? Findest du nicht, wenn man Russland aus den Verbrechen der NATO ganz heraushalten würde, es dann nicht viel besser für Russland wäre und oder für das deutsch-russische Verhältnis?
Also zuerst zu den Vergleichen. Ich finde die überhaupt nicht unbeholfen. Man muss ja immer sehen, es geht ja darum, dass der Westen Russland kritisiert. Und wenn Westen Russland wegen etwas kritisiert, was er selber genauso oder schlimmer macht, dann muss man ja mal sagen, hallo, ne, wie jetzt? Und hinzu kommt, wir leben ja jetzt nicht im Wolkenkuckucksheim. Man muss ja auch realistisch bleiben und sagen, was ist eigentlich möglich? Man kann weder von Russland noch von Deutschland noch von sonst wem etwas fordern, was nirgendwo auf der Welt bisher umgesetzt wurde und funktioniert. Man muss ja ausgehen von den Realitäten, die wir haben. Und darum sind Vergleiche in meinen Augen durchaus sinnvoll, weil man, ne, also zum Beispiel bei Demokratie oder auch, wir hatten die Frage hier mit Sozialsystem, ne, Schweiz ist beim Sozialsystem wahrscheinlich für mich vielleicht das führende Land in der Welt. Und Russland hat ein völlig anders aufgebautes Sozialsystem, kommt an die Schweiz nicht heran. Da kann ich vergleichen. Ich kann sagen, dass das Sozialsystem in Russland viel besser ist als in manchen europäischen Staaten und vor allem jetzt in den USA. Aber es ist noch schlechter als in der Schweiz. Man muss es immer irgendwie einordnen. Und darum finde ich die Vergleiche durchaus sinnvoll, weil wir leben ja nicht in einer im luftleeren Raum. Und den zweiten Teil der Frage, ob ich Russland aus den Verbrechen der NATO ganz heraushalten, weiß ich gar nicht, was da gemeint ist. Das deutsch-russische Verhältnis, das machen ja die Deutschen im Augenblick mit Vollgas kaputt. Den zweiten Teil der Frage verstehe ich nicht.
Mit Überschall, würde ich sagen, wird dieses deutsch-russische Verhältnis torpediert schon. Also das kann man gar nicht anders sagen. Aber nächster Punkt. Ich finde, und das ist eher keine Frage, sondern eine Feststellung, dass die übertriebene patriotische Propaganda Russlands und der überzogene Nationalstolz, den die russischen Sender und manchmal auch RT ausstrahlen, einen halbwegs intelligenten Menschen einfach nur zum Kotzen bringen müssten. Und da ich dich zu diesem Kreis dazu zähle, wundere ich mich ein wenig, dass du den Brechreiz anscheinend sehr gut beherrschen musst.
Nö, muss ich nicht, ich habe da keinen. Das ist wieder typisch deutsch. Deutschland ist das einzige Land, wo man schon schief angucken wird, wenn man die deutsche Fahne durch die Straße trägt. Alle anderen Länder sind stolz auf ihre Fahne, sind patriotisch, mehr oder weniger stark. Ne? Bei den Franzosen, Briten etc. angefangen. Das ist ein deutsches Problem, dass bei euch jede Form von Stolz auf das eigene Land, jede Form von Patriotismus bei euch irgendwie verrufen ist. Aber da ist Deutschland die Insel und nicht der Rest der Welt. Und was die Russen tun, ja, Patriotismus wird gefördert, aber es wird in Russland sehr genau, und darauf legen sie immer sehr großen Wert. Es geht um den Unterschied zwischen Patriotismus, den ich sehr gut finde, und Nationalismus, der ist schlecht. Patriotismus ist die Liebe zum eigenen Land und eigenen Volk, ne, und auch eben mit dem Hintergrund, ich kann auch, ne, man liebt auch die anderen. Nationalismus ist das eigene Volk und Land über andere zu stellen. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dass die russische Regierung es fördert, dass die Menschen Liebe und Stolz auf ihr eigenes Land empfinden, kann ich nicht als schlecht empfinden, weil sie immer wieder dabei darauf achten, dass es eben darum geht, ne, wir lieben unser Land, aber deshalb hassen wir nicht andere Länder. Ne? Wenn ich meine Frau liebe, hasse ich deshalb nicht andere Frauen. Und Letztendlich ist Patriotismus ja im Großen nur das, ne? Wir machen es in unserer Familie. Wir lieben unsere Familie, wir lieben den Ort, in dem wir geboren und aufgewachsen sind. Und Patriotismus ist gleich noch eine Nummer größer. Bloß weil ich meine Heimatstadt liebe, hasse ich ja nicht die Nachbarstadt. Und das ist das, was die Deutschen nicht mehr hinkriegen, richtig zu differenzieren. Da wird Patriotismus und Nationalismus über einen Kamm geschoren. Das sind zwei verschiedene Paar Dinge. Ne? Also wer seine Stadt liebt, der hasst deshalb nicht die Nachbarstadt. Und so ist das hier auch. Dass die Russen ihr Land lieben, bedeutet nicht, dass sie das Nachbarland nicht auch toll finden.
Das ist eine wichtige Unterscheidung. Danke, dass du das mal so ausgearbeitet hast hier. Also der große Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus. Hier gibt es offensichtlich bei uns keine Trennlinie mehr, weil wenn man sieht, wenn deutsche Bundestagspräsidenten, Stellvertreter zumindest oder Stellvertreterinnen bei Demonstrationen mitlaufen, wo Plakate getragen werden, nie wieder Deutschland oder verrecke Deutschland, dann heißt es ja, dass da in dieser Denke schon ein bisschen was schiefläuft, sagen wir es mal, auf die etwas sanftere Art, ja.
Ja, sowas wie die antideutsche Bewegung in Deutschland wäre in Russland nicht denkbar. Also, und auch in den USA nicht, ja? Also in Frankreich nicht. Die würden auf die Schnauze kriegen. Immer, versuch mal in Frankreich eine Demo zu machen, nieder mit Frankreich.
Ja, ich meine, hier wird es gefördert. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema,
So,
ja,
und
also.
darum sage ich, also in Deutschland seid ihr wirklich, ihr seid nach dem Krieg darauf so radikal konditioniert worden, dass ihr, nur wenn der Habeck sagt ja schon, mit dem Begriff Deutschland kann ich gar nichts anfangen. So, viel Spaß, wenn der Kanzler wird. Also, ich finde nichts Negatives daran, dass eine Regierung den Leuten erzählt, seid stolz auf euer Land, seid stolz auf euer Volk, ohne andere dabei schlecht zu stellen. Ne? Aber habt ein gutes Verhältnis zu euch selber. Ich kann das nicht schlecht finden. Aber das ist, wie gesagt, sehr deutsche Denke und geh mal aus Deutschland raus, egal wohin, Dänemark, Polen, jedes Nachbarland, das ist ein deutsches Problem. Also da sitzt Deutschland auf einer Insel und versteht die Welt nicht, aber die ganze Welt versteht Deutschland. Also das ist.
75 Jahre Re-Education, Umerziehung haben eben ihre Spuren hinterlassen und das schlägt sich jetzt dann auch in der Politik nieder, weil wenn solche antideutschen Vermeintlichen dann auch noch die Regierungsmannschaft stellen, dann, ich meine, die haben wir jetzt schon, die Merkel hat ja 2013 schon gezeigt, was sie von der deutschen Flagge hält.
Ja,
Also.
deutsche Flagge, aber es geht ja auch um Interessen. Also, es kann ja, also das kannst du dem Russen nicht erklären, dass eine deutsche Regierung im Zweifelsfall gegen deutsche Interessen stimmt und nach dem Motto, die EU ist wichtiger als Deutschland. Hä? Ja, da sagen die Russen: Moment mal, also, wie kann eine Regierung, die Erfolg vertreten soll, Sachen beschließen, die für die EU toll sind und für das eigene Land nicht? Das kriegst du dem Russen nicht erklärt. So, aber in Deutschland geht das durch, weil das eben tatsächlich, ne, wie gesagt, 75 Jahre wirklich Re-Education, die Deutschen gucken schon die deutsche Flagge schief an.
Tja.
Also, Beispiel: Auf einer Jahrespressekonferenz von Putin, da haben die Leute ja eine Zeit lang alles Mögliche an Riesenflaggen mitgehabt, ist inzwischen verboten, weil dann eben die Leute dahinter nicht sehen können, weil es die Kamera stört. Aber da hat dann eben auch eine riesen Russlandflagge gehabt und da hat sich eine Journalistin dann beschwert, ne, also sie würde nicht sehen können wegen der Flagge, die russische Flagge stört, sagte sie. Und da hat Putin gesagt, nee, nee, also bei allem, was es gibt, aber eine russische Flagge stört nie. Ja, so, und das ist der Unterschied. Ne? Eine Merkel gibt die deutsche Flagge angeekelt weg. So, aber das ist, wie gesagt,
Am
vieles
Tag
über.
des Wahlgewinns, wohlgemerkt, ja. Also
Ja,
nicht
viel und
irgendwo bei einer Demo, wo es nicht passend wäre oder so, sondern in dem Moment, als sie als Wahlsieger feststand auf der Wahlparty 2013, als ihre vierte Amtszeit begann, sozusagen, ja. Oder war das,
also wie
nee,
gesagt.
Moment, jetzt muss ich rechnen, das war die dritte. 14, dann 13 plus 4 sind 17 und
Es war
jetzt
irgendeine zu
21.
viel.
Das war die zuvielte, das war die dritte zuvielte Wahl, die sie gewonnen hatte. Wir sind ja in der Spätmerkel-Ära, habe ich heute gelesen, ja, im Spätmerkelanismus. Und das führt uns jetzt weg. Komm, nächste Frage. Also, ein DDR-Bürger fragt: Wie empfinden, erleben die Russen, die so alt sind wie ich, in Klammern 54, ihr Land von früher und heute? Wann ging es ihnen besser? Wie sehen sie ihre Zukunft? Haben sie so etwas wie, hier steht es wirklich, Russian Angst mit Angst, also damit es auch richtig ausgeschrieben ist. Also in Anlehnung an German Angst, ja, das ist ja so ein Begriff, der in das Englische übernommen wurde. Haben die Russen so eine Denke, wie wir sie manchmal haben?
Also, es gibt ja, hier geht es ja um die Ossis. Es geht um die Ossis, ne, die ja damit umgehen müssen, dass sie, er ist 54, also das heißt, er hat 20 Jahre seines Lebens in der DDR gelebt, bewusst. Und er hat eben gesehen, dass sie normal zur Schule gegangen haben, gelernt, studiert, gearbeitet, normales Leben gehabt. Es gab, so weiß ich was, ne, keine Bananen zu kaufen, ich sage es mal wieder so salopp, aber im Grunde haben die Leute gelebt. Die haben ja auch ihr Leben, ihre Partys gehabt, Kinder gekriegt, geheiratet und so weiter. Das ist ja das, was die Wessis kaum begreifen. Die Wessis denken ja immer überall, ne? Dunkeldeutschland, Hunger und so. Und Sowjetunion genauso. Es gab die gleichen Probleme in der Sowjetunion. Manche Sachen versorgungsmäßig waren miserabel, aber andererseits, und das ist die andere Seite der Geschichte, zu Sowjetzeiten hat niemand seine Wohnung abgeschlossen. Ja, also es gab viel weniger Kriminalität. Die Menschen waren sozial abgesichert. Sie waren zwar alle jetzt nicht reich, aber sie hatten alle, was sie brauchten. Der Staat hat dafür gesorgt, dass sie alle in Urlaub fahren konnten einmal im Jahr. Da gab es riesige staatlich betriebene Urlaubszentren. War jetzt nicht der Luxusurlaub 5 Sterne, aber die sind alle, ne, schön ins Land verschickt worden, konnten Urlaub machen. Also, und die Leute sehen eben auch, ja gut, heute ist vieles freier, wir können reisen, wir können freier entscheiden, was wir mit dem Geld machen. Wir haben wahrscheinlich auch insgesamt besseren Lebensstandard heute. Aber wir haben auch arme Leute, die gibt es nun mal auch, denen es viel schlechter geht. Wir haben sicherlich, auch wenn Russland weniger Kriminalität hat als Deutschland, nämlich nur die Hälfte, aber trotzdem, es gibt sie, die Kriminalität. Es gibt auch Drogen und so. Und das gab es alles damals nicht. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Und wenn du die Älteren fragst, da gibt es manche, die der Sowjetunion, so wie im Osten auch, mit einer Art Nostalgie hinterher trauern und sagen, alles nicht, alles war schlecht damals. Also das ist, ich denke, sehr ähnlich wie in Ostdeutschland, wie in der DDR. Also ne, durchwachsen. Manches war damals viel besser, manches war eben auch viel schlechter. Und man kann es, das ist auch wieder was ich schon mal gesagt habe, diese Schwarz-Weiß-Sicht aus dem Westen geht nicht. Man sieht es differenzierter. Man sagt, ja, das hat in der DDR nicht funktioniert oder in der Sowjetunion, aber ja, das hat besser funktioniert. So, und das gibt's dann, ne? Schwarz-Weiß, war alles scheiße, ist nicht, war alles gut, ist auch nicht.
Nächster Punkt, und da musst du mir jetzt helfen, ob die beiden Absätze wirklich zusammengehören. Ich glaube ja.
Ja.
Ich war vor 4 Jahren auf der kurischen Nehrung in Nida und vor 2 Jahren in Frauenburg, auf Polnisch heißt das Frombok in Polen, und habe mir Masuren angeschaut. Mein Kritikpunkt ist, dass man nicht einfach nach Kaliningrad einreisen kann, da Visabestimmungen gelten und man dieses Visa für damals, glaube ich, 120 € erwerben muss. Es gibt natürlich, wenn man eine Kreuzfahrt über die Ostsee macht, die Möglichkeit nach St. Petersburg und dann mit einem Schnellzug nach Moskau zu reisen, innerhalb eines eingepreisten bzw. kostenlosen Visums für, ich denke, 36 oder 48 Stunden. So genau weiß ich es nicht. Also es geht hier um Reisebestimmungen und Reisemöglichkeiten. Die Frage wird sich daraus ableiten.
Ist das Problem der EU. Die Russen sagen, wenn wir Russen Visa brauchen, um nach Schengen in die EU zu reisen, dann braucht ihr auch Visa. So, und Russland fordert seit 20 Jahren die Abschaffung dieser Visa, die EU will nicht. Also, wem das stört, der soll bitte in Brüssel nachfragen. Die Russen machen es morgen sofort weg, wenn ihr es auch macht. Und die Ausnahme ist mit Kreuzfahrtschiffen. Wenn du ein Kreuzfahrtschiff, Ostseekreuzfahrt machst, dann kriegst du an der Grenze 48-Stunden-Ding reingestempelt, dass du in der Stadt rumlaufen kannst. Aber normalerweise, wenn du an die Grenze kommst, brauchst du ein Visum, so wie der Russe auch eins braucht, wenn er nach Deutschland kommt. Und die Deutschen lassen einen Kreuzfahrtrussen nicht rein ohne Visum für 48 Stunden, um die Stadt anzugucken. Also die Frage müsste nicht Russland stellen, sondern Brüssel.
So, und ich war schon mit einem Auge bei der nächsten Frage, und auch da, glaube ich, gibt es jetzt einen ganzen Themenfragenkomplex, oder sind es die?
Das war einer, der so ganz viel, ja, die E-Mail habe ich, glaube ich, auch zerhackt auf mehrere Blöcke und das wusste ich nicht mehr,
Okay,
wie ich
also
das machen
bis
soll.
arschkalt geht es hier, gell? Okay, alles klar. Ich lese mal
Ja.
vor, vielleicht machen wir das einzeln,
Wir
diese.
machen es absatzweise, gehen das durch, es sind ja viele verschiedene.
So, nun zum wahren Ernst. Angenommen, ich würde Russisch sprechen und wäre russischer Staatsbürger. Ich klaue Fabergé-Eier. Wie sieht meine Zelle aus? Werde ich mit Beton an den Füßen in der Newa versenkt oder werde ich Genossin von Lenin im Mausoleum?
Ja gut, also die Gefängnisse werden besser. Ich bin jetzt kein Gefängnisexperte, ich habe noch nicht gesessen. Gefängnis ist nie toll. Wahrscheinlich sind die russischen Gefängnisse auch schlechter als die deutschen. Aber es gibt keine Todesstrafe, kein Newa versenken und kein Mausoleum. Also ne, Diebstahl ist Diebstahl, Vergiss den Bau.
Ich klaue, nein, ich beschimpfe Putin in der Öffentlichkeit. Nawalny lädt mich zum Saufgelage ein. Ich werde vergiftet oder erschossen und dem russischen Bären zum Fraß vorgesetzt.
Ja gut, das ist wahrscheinlich eine Scherzfrage. Putin in der Öffentlichkeit beschimpfen kannst du so viel du willst. Das ist immer so ein Witz, wenn ich Deutsche habe, gerade im Sommer, die dann kommen und mit den ganzen Klischees, und dann nehme ich die mit so auf die Straße, wo die Studentenkneipen sind. Da patrouilliert die Polizei, weil manche über den Durst trinken und dann, ne, dass da eben kein Theater ist. Und dann sitze ich da und dann sage ich, ja, spreche mit den jungen Leuten. Und die jungen Leute sind ja meistens Putin kritisch. Und die ziehen dann über Putin her und da rennt Polizist neben und die Deutschen sagen, werden wir jetzt verhaftet? Nee, sage ich, wieso denn? Du kannst Putin kritisieren, wo ist das Problem? Das mit dem Nawalny-Saufgelage verstehe ich nicht. Nächste Frage.
Ja, gutes Stichwort Saufgelage. Übrigens, die Russen sind ja immer besoffen, die kennen nur Wodka.
Ja, hatten wir schon in der vorigen Sendung, alles
Klischee,
Klischees. Die
ja.
Russen trinken weniger als die Deutschen. Wodka wird auch kaum noch getrunken. Also es ist Klischee halt.
Ich weiblich küsse meine Freundin in der Öffentlichkeit. Homosexuelle sind Schwerstverbrecher, ab in den Gulag.
Das ist lustig. Also wie gesagt, erstmal Öffentlichkeit, dann ist immer die Frage, sehen es Kinder? Es geht ja darum, das vor Kindern. Witzigerweise, und das kann man jetzt als Chauvinismus oder wie auch immer auffassen, wenn Frauen sich küssen, würden wahrscheinlich nicht so schief gucken, wie wenn es Männer machen. Lass ich mal so im Raum stehen.
Heißt es, die russische Bevölkerung ist in Bezug auf Männer mehr homophob wie auf Frauen? Oder
Das
ist.
würde ich so sehen, ja.
Da wird es eher geduldet, so nach dem Motto.
Kann man so sehen. Also es ist mein persönliches Erleben. Also es ist, ne,
Ich kann mir aber vorstellen,
ich
dass
kenne
es.
viele Frauen, ich kenne viele Frauen, die von sich offen sagen, sie sind bisexuell. Und die leben das aus.
Auch
So,
nicht
bei
im
Männern kenne ich
Verstecken,
da eher
nicht
weniger.
versteckt.
Na, überhaupt nicht, um Gottes Willen, nein, nein.
Also
Auch lesbisch
Händchen
nicht
haltend und
versteckt.
so, Händchen haltend und.
Ja, also gerade wenn Frauen Händchen halten, ich meine, das ist ja, ne, das ist ja auch in Deutschland. Es gab doch dieses berühmte Foto, als Uschi abgedankt hat als Verteidigungsministerin und AKK-Verteidigungsministerin wurde. Bei den Zapfenstreich haben die beiden plus Nelders Händchen haltend da gestanden. Da kriegst du so, ne? Aber ist ein Frau. Wenn das zwei Männer gemacht hätten, wären wahrscheinlich alle richtig hinten runtergefallen.
Moment, es gibt ein wichtiges Foto oder ein berühmtes Foto von Mitterrand und Kohl, wie die bei irgendeinem Ehrengedenktag zu den Gefallenen des Krieges da in der Normandie, glaube ich, gestanden sind und haben dann auch
Ja.
genauso wie AKK
Nee,
und
nicht
die.
genauso, nicht genauso. AKK und Uschi ganz Schulter an Schulter. Kohl und Mitterrand weit weg. Das war eine Geste, ne? Wir sind wieder Freunde als Deutschland und Frankreich. Die haben also die Hände weit voneinander weggehalten
Und
und waren
manch einer
Schulter an
sagt, es
Schulter.
war auch das M symbolisiert, das auf dem Freimaurerschutz zu finden ist. Also
Ja,
da
das kann man
gibt's.
jetzt, man kann wieder Symbole sehen, wo man sie sehen will. Aber
Ja, glaub mir, da gibt es mehr
ja,
Symbole,
das
wie
kannst du
wir.
gut, komm, lass das mit dir, keine Zahlenlehre und Symbolenlehre. Also
Nichts,
wir haben das so oft
nichts.
erlebt, dass wir Kommentare kriegen, was wir alle schon an Zahlenlehre und Symbolenlehre gesagt haben, wo wir sagen, hä? Komm, da kann man auch rein.
Naja, die 23 Zaunlatten an meinem Zaun da oben, die sind auch nicht nur zufällig da. Da hat schon jemand einen Grund gehabt,
Ja.
als er das Haus 93 gebaut hat. Ja. Du weißt, was ich meine. Es gibt da aber
Ja.
auch schon viele Dinge im Hintergrund, die uns nicht bewusst sind. Aber zurück zu dieser Dame, die hier noch ein paar Fragen hat. Free Pussy Riot. Sind unschuldig? Ausrufezeichen. Was sollen die Damen verbrochen haben? Fragezeichen. Albernes Gehüpfe in einer Kirche. Wow, grandios.
Haben wir schon gehabt.
Das
In
haben wir auch schon
Russland
gehabt, ja.
haben wir schon gehabt. Religionsfreiheit in Russland und absoluter Schutz, es ist Volksverhetzung, die religiösen Gefühle von Gläubigen zu beleidigen. Wenn Pussy Riot meint, sie müssen das auf der wichtigsten Kirche des Landes auf dem Altar veranstalten, werden die wegen dieser Beleidigung religiöser Gefühle verhaftet. Hätten sie es vor der Tür gemacht, hätte es keinen interessiert. So, das sind die Gesetze, die wussten, was sie tun, die Provokation war gewollt, selbst schuld.
Ich muss auch gestehen, dass ich die Kunstform von diesen Damen alles andere als geschmackvoll und ästhetisch empfinde. Wer
Ja, aber
sich.
dass sie sich im Supermarkt tiefgefrorene Hühner vor laufenden Kameras in den Gängen in ihre Geschlechtsteile einführen, hat keine ins Gefängnis gebracht.
Ja.
Das ist geschmacklos, aber, ne, aber wie gesagt, die Beleidigung religiöser Gefühle, da hört der Spaß auf. Das ist in Russland Volksverhetzung und dafür sind sie im Bau gegangen.
Das sind Performance-Künstler mit fragwürdigem Geschmack, die instrumentalisiert worden sind vom Westen, um eben so die Opposition hochzuheben. Und also ich kann mit denen nichts anfangen und
Die Russen auch nicht. Die haben
ja.
keine Musik, die einer hört, die kennt kein Mensch. Wenn die nicht auf diesem Altar rumgehüpft wären, wüsste bis heute niemand, wer die sind.
Naja,
Das
man hat die
spielt in
schon
Russland auch keine Rolle.
instrumentalisiert. Man hat die
Ne?
hier schon, in Deutschland wird man, hofiert
Ja,
man die
aber
ohne Ende, ja. So.
nach dem Altar. Ja, also die sind wegen ihrer Musik und ihrer sogenannten Kunst, kennt die kein Schwein. Die sind durch den Altar bekannt geworden und in Russland war einhellige Meinung gut, dass sie diese blöden Nüsse weggesperrt haben. Also das hat der Westen Theater gemacht. In Russland war das einhellig. Sowas tut man nicht. So.
Weiter geht's hier mit den Aufführungen. Das sind ja keine Fragen, sondern eher Ihrer
Ja.
Meinung nach Feststellungen. Russland wird von einem Diktator regiert und die Krim ist gewaltsam annektiert worden. Zwei Ausrufezeichen.
Lassen wir weg. Hatten wir, glaube ich, oft genug schon jetzt. Ich werde verweisen auf die Sendung 1 und 2. Nicht alles wiederholen.
Wie lange bist du bereits in Ruskiland? Weshalb bist du ausgerechnet nach St. Petersburg? Bellt dein Hund gut Russisch? Tragen viele Frauen Pelzmäntel? Wie viele lange Unterhosen lassen sich übereinander tragen, wenn es arschkalt ist? Also ich spüre heraus, dass diese Person offensichtlich kein so ein gutes Bild
Nein,
hat von.
das war eigentlich sehr humorisch. Also ich kann mich an die E-Mail erinnern. Ich habe sie, wie gesagt, zerhackt und einige Fragen in andere Themenblöcke gepackt. Das war mehr humorisch gemeint. Also,
Okay. Nicht spöttisch, gehässig, sondern eher ironisch.
naja, darum, der erste Satz fing ja an, nicht? Wie war das noch? Nun zum wahren Ernst und so. Ne? Das war also,
Alles
ist
klar.
schon
Okay.
leicht
Dann
ironisch, was
tue ich
er
dieser
uns da
Person
schon.
Unrecht, aber ich merke schon, die Denke, das kommt schon ein bisschen durch, ja.
Ja, ich glaube, das ist, also so wie ich die mir verstanden habe, war das ein Stück weit auch Spiegelverhalten für die. Ist egal. Also, wie lange bin ich in Russland? Seit 98. Warum aus der Petersburg? Weil ich hier seit 91 Freunde habe und die Stadt einfach liebe. Bellt mein Hund gut Russisch? Ich glaube ja, zumindest verstehen ihn alle. Tragen Frauen Pelzmäntel? Nein. Das ist ganz interessant, früher ja. Aber in Russland Pelz ist auch teuer und es gibt ja inzwischen wunderbare Daunenjacken. In der Sowjetunion gab es das alles nicht so in der Form. Da war Pelz tatsächlich das Mittel der Wahl und wegen der Kälte auch wirklich nötig. Inzwischen gibt es Alternativen, weshalb es Pelzmäntel eigentlich kaum noch gibt. Du siehst sie mehr als in Deutschland, aber es ist wenig geworden. Wie viele lange Unterhosen? Keine Ahnung. Ich ziehe mir einfach eine Skihose an, dann ist mir warm genug. Ja, das ist, wozu brauche ich lange Unterhose, wenn es eine Skihose gibt? Gibt doch moderne, warme Klamotten.
Nächster Punkt. Stimmt es, dass die Russen, die ihr Land flüchtenderweise beispielsweise Richtung Deutschland dauerhaft verlassen haben, bei der Wiedereinreise nach Russland besonderen Schikanen ausgesetzt werden? Dies ist uns zugetragen worden und kam uns ungewöhnlich vor, dass sie sich bei der Grenzkontrolle sogar entkleiden müssen.
Ja gut, ich weiß nicht, wer da was zugetragen hat. Schwachsinn hoch. Ist Quatsch. Ist einfach Blödsinn. Also, nur wie gesagt, jetzt kann es sein, dass irgend so ein Einzelfall war, wo sie jemanden kontrolliert haben, vielleicht weil ein Drogenhändler gebellt hat. Ja, und dann erzählt sie, ich musste mich da ausziehen. Ja gut, das kann ja in Deutschland auch passieren. Ja, aber normal gehst du durch. Da ist nichts und ich kenne wirklich viele Ausgaben. Also ist Quatsch. Ist wirklich
Eine These. 50% der jungen Russen möchten auswandern, weil es Putin nicht gelungen ist, mit der politischen Stabilität auch die Industrialisierung voranzutreiben. Frage: Wie schätzen Sie die Abhängigkeit Russlands von seinen Rohstoffen ein? Wie steht es um Erfindergeist, Unternehmertum, Ingenieurwesen und Industrialisierung? Ah, interessant.
Ja, das mit dem Auswandern habe ich schon mal drüber geschrieben. Das ist eine sehr lustige Umfrage, um die, aus der die Zahl kommt. Da habe ich einen ganzen Artikel drüber geschrieben. Da wird also gefragt, ne, würden Sie gerne auswandern? Und dann sagen 50% der jungen Russen ja. Und das weiß ich. Nur, das ist so nach dem Motto, ne, ach, ich wäre ganz gerne in Spanien. Also, das ist jetzt nicht die Frage, trage sich mit dem Gedanken, sondern würden Sie vielleicht gerne im Ausland leben? Und wenn du dann konkret, wer es tatsächlich tun möchte, dann sind das sehr viel weniger. Gibt so das russische Sprichwort, es ist überall da toll, wo ich nicht bin. Das ist so, geht so ein bisschen in die Richtung. Abhängig Russlands von den Rohstoffen, ja, ist ein Problem, wird aber immer weniger. Also die Russen bauen ihre Wirtschaft jetzt endlich um, ironischerweise dank der Sanktionen, weil vorher war das bequem, sie haben Rohstoffe vertickt und die Regierung hat gemacht, was sie konnte mit Steuersubventionen, Freihandelszonen und keiner hat so richtig angenommen. Und seit die Sanktionen da sind, machen die Russen plötzlich. Also dank der Sanktionen kommt der Umbau der russischen Wirtschaft voran, weil sie jetzt müssen. Erfindergeist. Wer hat gerade den besten Corona-Impfstoff entwickelt? Das waren, glaube ich, die Russen. Und so weiter. Also das sind Sachen, ist Russland auch ein normales Land. Das funktioniert eins, das andere funktioniert nicht. Aber Russland baut seine Wirtschaft um und wird wesentlich ja, differenzierter, diverser.
Nächster Punkt.
Diversifiziert, dann ist das Wort.
Nächster Punkt. Welches Ausmaß hat Menschenhandel in Russland und inwieweit sind Politiker darin verwickelt? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Menschenhandel zu bekämpfen?
Ich habe von dem Problem Menschenhandel in Russland nie gehört.
Nichts ansatzweise, also gibt es da keine organisierten Banden, die irgendwelche Schlepperaktivitäten im hintersten Wald irgendwie durchführen?
Ja, wozu denn? Also, man kann es ja noch in Deutschland verstehen, das weiß ich was, in großen Bordellen durchaus Frauen in ziemlich unwürdigen, ne, wo man Menschenhandel sagen kann, weil die Frauen auch gezwungen werden. Nur ist das Problem, dass Prostitution in Russland offiziell illegal ist. Es gibt sie natürlich, aber es gibt eben nicht diese riesen Bordelle, wo man sowas machen kann. Also es gibt da manchmal Wohnungen, die gemietet werden, wo Frauen sich dann anbieten, aber das ist eigentlich illegal. Also und von daher, das jetzt gewerblich zu machen, ist nicht allzu rentabel. Von daher, also ich wüsste wirklich nicht, dass es in Russland ein Problem mit Menschenhandel gibt. Vielleicht im besten Fall, aber das ist auch kein echter Menschenhandel, dass sie illegalen Einwanderern aus Asien illegal nach Russland helfen, um sie dann billig auf Baustellen schuften zu lassen. Aber gut, illegale Schwarzarbeiter gibt es auch in Deutschland. Ob man das jetzt als Menschenhandel bezeichnen will, ist sehr fraglich.
Dann geht es Richtung Internet. Zahlen Großkonzerne wie Amazon, Google, Starbucks und dergleichen in Russland Steuern? Also nicht nur Internet, sondern wie sieht es eben aus mit den großen Ketten aus dem Westen, die in Russland auch schon Fuß gefasst haben?
Ja, das sind die großen Ketten ganz normal. Wenn McDonald's hier ist, machen die Umsätze und zahlen Steuern. Oder Starbucks.
Wie hoch ist da der Steuersatz? Weil, soviel ich weiß, sind die in Deutschland manchmal etwas bevorteilt.
Ja, aber das ist ja EU-Recht. Der Trick ist ja, dass ihr in Deutschland solche Sachen zulasst, dass eine Firma eben dann in Deutschland Geschäfte macht, aber dann eben über Tricks innerhalb der EU die Gewinne nach Irland verlagern, wo die Steuern dann gering sind. Das ist euer Problem, dass ihr sowas zulasst. In Russland machen die hier einen Umsatz und müssen darauf Steuern bezahlen. Es gibt zwar auch da dann Tricks, dass man sagt, was weiß ich, sagt, aus Irland kommt ein Berater, der als Berater dann irgendwas dabei den macht und dann zahlt die den Berater und so wird der Gewinn auch nach Irland verlagert. Aber das ist lange nicht so groß das Problem wie bei euch, weil Russland ist nicht Teil der EU. Internetkonzerne zahlen keine Steuern. Interessanterweise, wir haben das ja gerade bei der ganzen Diskussion um die Zensur der Internetkonzerne in Russland. Die haben teilweise nicht mal ein Büro in Russland, damit sie für ihre Zensur nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das ist ja jetzt, wird ja in diesem Jahr sicherlich ein großes Thema, der Kampf Russlands gegen die Internetkonzerne.
Haben wir auch schon, ich erinnere mich, haben wir auch schon gehabt. Ja.
Ja, aber in normalen Tafelsendungen nicht. Ist egal. Haben wir gehabt.
So, dann bleiben wir bei YouTube. Das taugt ja nicht mehr allzu viel, aber die oft erheiternden Crash-Compilations sind von russischen Beiträgen sehr geprägt. Also das sind quasi Aufnahmen aus dem Leben, die oft Verkehrssituationen zeigen, wo man sagen muss, um Gottes Willen, das ging ja gerade noch mal gut, oder können die denn nicht Auto fahren? Und hier steht dann eben als Abschlussfrage, sind die Russen schlechtere Autofahrer?
Also das Erste ist, früher war es auf russischen Straßen echt chaotisch, weil da gab es noch keine Kameras, da standen überall Verkehrspolizisten und die konnten so viele Mark 50 schmieren. Das ist inzwischen vorbei. Inzwischen haben sie überall Kameras hängen und eine Kamera kannst du nicht schmieren. Also das heißt, und die Strafen sind auch in Russland empfindlich. Also das heißt, inzwischen ist es so, dass die meisten sehr anständig fahren. Aber auf dem platten Land gibt es natürlich immer noch verrückte Sachen. Aber warum gibt es aus Russland die Videos? In Russland war es früher so, oder ist glaube ich auch heute noch, aber ich sehe die Kameras kaum noch. Also es war früher so, dass es Banden gab, die sich darauf spezialisiert hatten, Unfälle zu konstruieren. Das heißt, da fährt jemand auf einer Landstraße vor dir, anderer hinter dir, der drängelt dich so ein bisschen an den Typ dran und dann bremst der vorne und du hast keine Chance, knallst hinten rein.
Also wird ein
So.
Auffahrunfall produziert und der, der
Genau.
auffährt, ist schuld, immer
Genau.
sozusagen.
So.
Ja.
Solche Sachen gab es. Es gab auch Tricks in der Stadt, du stehst an der roten Ampel in der ersten Reihe, Fußgängerübergang, dann springt ein Fußgänger auf deine Motorhaube und schreit, du hättest ihn angefahren. Um Schmerzensgeld zu kassieren. Solche Tricks gab es in Russland. Und darum haben sich ganz viele Leute, also es war eine Zeit lang, war es fast in jedem Auto, so eine Dashcam eingebaut,
Okay, ich
um zu
verstehe
zeigen
das.
und um belegen zu können, was los ist. Und wenn du natürlich die Dashcam hast in allen Autos, ja, dann siehst du natürlich auch die Sachen, selbst wenn das den ganzen Monat nichts ist, dann ein, und die kannst du ins Internet stellen. Aber das ist der Grund, warum es so viele Aufnahmen gibt. Vielleicht erinnerst du dich, vor ein paar Jahren gab es ist ein Meteor eingeschlagen in Russland, in Tschelabinsk. Da gab es unglaublich viele Aufnahmen, die waren alle aus diesen Dashcams von Autos, weil die eben jeder im Auto hat. Wäre das in Hamburg passiert, hätten wir kaum Bilder gehabt, weil die Deutschen die Dinger nicht im Auto haben.
Und eine Dashcam ist so eine Art Blackbox, das nimmt immer 30 Minuten lang auf und dann wird überschrieben. Also das heißt nicht, du produzierst da 24 Stunden Film, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, sondern du kannst auf die letzten 30 Minuten Filmmaterial zurückgreifen, um dann eben zu sagen, Moment, der hat gerade einen Köpfer in meine Scheibe gemacht und zwar aus eigenem Antrieb. Es gibt so ein geiles Video, wo so in Asien unten das einer macht, so ein älterer Herr, und der hat wirklich mit dem Kopf die Scheibe geknallt, der hat dann geblutet auch. Und ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich glaube, der hat eher eine Anzeige gehabt wegen Sachbeschädigung, anstatt dass er was kriegt.
Ja. Ist so. Also ist eben so, wie es ist.
Okay, haben wir
Also, aber
geklärt.
deshalb gibt es die Bilder.
Haben wir geklärt, ja. In Russland ist der Unterschied zwischen Provinz und Metropole stark ausgeprägt, wie in anderen zentralistisch geprägten Ländern. Deshalb sagen viele Russen selbst, Moskau und St. Petersburg seien nicht gleichzusetzen mit Russland, da dieser Unterschied einfach zu groß ausfällt. Ist das
Ja.
tatsächlich so? Merkst du das?
Ja, natürlich ist es so, aber es hat nichts, also erstmal hat nichts mit zentralistisch zu tun, das ist Quatsch. Russland ist ja gar kein zentralistischer Staat, das ist ein föderaler Staat. Womit es zu tun hat, ist mit einem großen Land. Das ist in Russland so, dass das Geld in Petersburg und Moskau ist. In Amerika ist das Geld in San Francisco, LA und New York. Ja? In Deutschland ist es in Frankfurt und München und Hamburg. wenn du ein Land hast, das eben so riesengroß ist, also wer jetzt in New
Interessant, dass
York
du
war,
Berlin weggelassen hast, ja.
ja, da ist ja nicht viel Geld. Ja, wieso? Die Wirtschaft, die Banken in Frankfurt, München, reiche Stadt und Hamburg, der Hafen. Das sind die drei reichsten Städte. Berlin fällt da nicht rein. So, und das ist eine Sache, das siehst du in jedem Flächenland, dass natürlich das Geld zwangsläufig in einigen Zentren sammelt. Also ich war in den USA auch mal im Midwest unterwegs, St. Louis, Kansas, und wenn du da über Land fährst, das ist wie Sibirien, nur besseres Wetter. Also von daher, das ist das Problem, das hat jedes große Land. Und das haben wir auch in Deutschland. Also wie gesagt, ich komme aus Norddeutschland. Wenn du dir Gehälter und Mieten oder Wohnungspreise in Hamburg anguckst und 100 Meter, 100 Kilometer raus nach Büsum fährst, Tag und Nacht. Also es ist einfach Flächenland. Das ist ein Problem von jedem Flächenland. Das hat Russland auch.
Ich erinnere mich gerade an eine Autoreise von vor 2 Jahren von Las Vegas nach San Diego. Und wir sind extra mit dem Auto gefahren, weil ich gesagt habe, komm, eine Stunde Flug ist nicht so interessant wie 8 Stunden Autofahrt. Das war, glaube ich, Mojave-Wüste heißt die da unten, glaube ich. Und also ich bin da an Siedlungen vorbeigefahren, wo ich mir echt gedacht habe,
Was
so,
hast du denn? Quarknase.
das war fast schon ein Schock, weil ich ja doch Amerika schon ein bisschen kannte und auch schon öfters drüben war. Aber die ärmliche Art und Weise, wie die da gehaust haben, das mitten in der Wüste, okay? Also das war, wann waren wir da? Das war Mai, das war noch nicht mal Hochsommer, sondern das war noch erträglich einigermaßen. Es war warm, aber nicht heiß. Und da habe ich mir echt gedacht, in so einer Baracke zu sitzen im Sommer, wenn es da 40, 50 Grad hat, ich war echt geschockt. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann eben, ja, wie du sagst, in Australien oder weitläufigen Ländern muss es ja zwangsläufig so sein, ne?
Ist ja nicht zu ändern. Das Geld sammelt sich immer, ne, in großen Metropolen und dann ist es auch einfacher, die schön zu halten, als wenn du jetzt zu einer zu irgendeinem Dorf erstmal 100 Kilometer Straße bauen musst. Nur damit es da schick ist. Und
Und
ne,
das
lohnt
ist
sich dann
die
nicht.
ideale Überleitung zu der nächsten Frage, Thomas. Wie sieht es denn mit der öffentlichen Infrastruktur, Straßenbau, Verkehrsverbindungen etc. in Ortschaften aus, die sich immer mehr von Moskau und Petersburg entfernen? Gibt es da um diese großen Städte rum alles schick und schön und in Sibirien ist es dann nur noch eine Kiesstraße?
Zum Teil. Also es ist, das ist wieder, da musst du gucken, wer ist zuständig. Ne? Also Bundesstraßen, wo der Bund, der Zentralstaat zuständig ist, die sind eigentlich ganz gut in Schuss, da wird viel gemacht. Und dann hast du eben die Regionen, wie in Deutschland auch Bundesländer, hast du ja 86 Oblaste. Und manche machen es gut, andere nicht. Da hast du einige, wo es echt toll ist, und dann hast du andere, wo es echt noch scheiße ist. Also sehr individuell. Aber grundsätzlich auch hier wieder, ne? In einem Riesenland, wo du, was ich was, 15.000 Kilometer vom einen zum anderen hast, die Straßen alle in Schuss zu halten. Ihr habt ja in Deutschland schon Probleme mit eurem Land, das gerade mal 1.000 Kilometer Durchmesser hat und dichter besiedelt ist. Also es sind so Sachen, ja, da gibt es also gerade in der Walachei natürlich noch viel Sachen, die gemacht werden müssen. Aber man kommt auch manchmal in kleine Städte, wo man sich wundert, wie toll das da ist. Also in manchen Gegenden ist eben dann auch der regionale Regierungschef ein guter Mann, der das hinkriegt, in anderen nicht.
So, und jetzt ein längerer Abschnitt. Mich würde es interessieren, ob du eine Erklärung dafür hast, dass viele in Deutschland lebenden Russen gegen die russische Regierung / Putin sind. Seit Anfang der 2000er habe ich das in der Oberschule bei russischen Mitschülern mitbekommen, besonders wenn Wahlen waren. Wenn ich mal Russen auf die politische Situation anspreche, kommt oft Negatives. Ich frage mich, ob diese überhaupt über die Verhältnisse in Russland im Genauen im Bilde sind, weil sie womöglich gar nicht in Russland aufgewachsen sind oder in sehr jungen Jahren nach Deutschland übergesiedelt sind oder einfach nur eine allgemeine Haltung ihrer älteren Verwandtschaft wiedergeben.
Ja, das ist genau die Frage, die ich auch stelle. Russland ist ein Land, das sich sehr stark mehrmals geändert hat. Also ne, zuerst war es Sowjetunion und sozialistisch. Dann kamen die 90er mit Anarchie, Raubtierkapitalismus und Rechtlosigkeit. Dann kamen die 2000er, wo es wieder aufwärts ging und wieder Ordnung ins Land kam. Und dann kamen die 2010er Jahre, wo im Grunde Russland den Lebensstandard von den meisten westlichen Ländern hat. Es hat sich also mehrmals komplett geändert, das Land. Alle 10 Jahre, ne, in den letzten 30, 40 Jahren. So, und wenn dann jemand ausgewandert ist, in den 90ern, da kenne ich ja auch viele, die sind in den 90ern ausgewandert, als Russland Mafia-Land war. Die haben einen Eindruck von ihrem Land, wie es damals war, aber es ist heute anders. Und darum kann ich für die Russlanddeutschen nicht sprechen in Deutschland. Ich kann nur sagen, wenn ich in Deutschland mit Russlanddeutschen spreche, dann sage ich manchmal an Leute, ich glaube, ihr solltet mal wieder rüberkommen, gucken, was ihr erzählt. Das war mal so, aber es ist längst anders. Also, ne, das ist so, als wenn du Deutsche fragst, der vor 20 Jahren ausgewandert ist und heute in Australien lebt. Der wird dir auch nichts mehr über das heutige Deutschland erzählen. Weil der ist unter Kanzler Schröder ausgewandert. Oder unter Kohl noch oder so. Ja? Unter Kohl in dem Fall, 90er Jahre. Also wenn jemand unter Kohl 95 ausgewandert ist und in Australien erzählt, wie Deutschland ist, aufgrund seiner Erfahrung von 1995. So, und Russland hat sich wesentlich stärker verändert. Das sind eben auch Menschen, die sind 95 ausgewandert, weil es hier richtig scheiße war. Aber es ist eben anders heute.
Würdest du denn dem Herrn Putin, der sich bei dir zum Kaffee oder zum Tee einladen würde, die Keep Calm-Tasse, die Sükerblatt-Tasse hinstellen?
Ja.
Würdest du den überhaupt reinlassen, wenn sagt...
Der wird nicht klingen, aber ich würde ihn reinlassen, also klar. Aber die Tasse würde ich ihm hinstellen. Ich glaube, die
Rein
würde er
hypothetisch,
lächeln.
rein hypothetisch, da ich ja weiß, dass du diesen Staatsmann sehr schätzt und die ganze Arbeit, die du in deine Bücher gesteckt hast, die zeigt das ja auch. Was würdest du ihm denn als erstes fragen, wenn du wirklich die Gelegenheit hättest, mit ihm dich mal auszutauschen?
Habe ich oft drüber nachgedacht, weiß ich nicht. Das Problem ist ja, dass ich im Grunde dadurch, dass ich wirklich irgendwie so ziemlich jeden Auftritt von ihm gesehen habe, dass ich weiß bei Interviews, wenn ich frage, weiß ich, was er antwortet. Also ich kenne eben aufgrund der Tatsache, dass ich darüber auch ein Buch geschrieben habe und ich weiß relativ genau, wie der Mann politisch tickt und was er sagt. Darum ist es jetzt schwer zu sagen, was ich ihn wirklich fragen würde, weil die meisten Fragen, da wüsste ich die einfach vorher. Ja, ich meine, man könnte ihn ja mal fragen, was er über 9-11 weiß, ne? Aber gut. Ob er die beantworten würde, die Frage ist die nächste. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Das wäre auf jeden Fall auch eine sehr interessante Frage. Ich würde was zur Mondlandung wissen wollen, aber das führt uns jetzt weg hier. Da ich durch meinen Aufenthalt in Hostels dann mit Russen in Kontakt kam, war eins meiner Themen, was ich sie gefragt habe, Vorurteile in Anführungszeichen. Das Vorurteil der Deutschen gegenüber den Russen ist klar. Sie trinken Wodka und das nicht zu wenig. Aber umgekehrt, ich habe sehr oft als Antwort Pornos erhalten, also deutscher Film. Worauf ich hinaus will, deutscher Film ist auf Russisch Porno. Das musst du mir jetzt helfen, zu verstehen, habe ich nicht.
Ja, also wir können den Rest der Frage weglassen, weil dann, ne, dreht das nachher mal rum. Der Punkt ist, dass die ersten Pornos in die Sowjetunion gekommen sind, kamen so auf VHS-Kassetten irgendwie in den 80er, 90er. Und jetzt muss man wissen, das war die Zeit vor der Wende, da war Deutschland eines der wichtigsten Länder der Pornoproduzenten. Die Pornoindustrie war in Deutschland. Und da die Dinger nicht übersetzt wurden, die wurden in Deutschland von irgendwelchen Seeleuten, die da mit Handelsschiffen waren, haben die Dinger gekauft und in Russland dann weitervertickt. Da haben die Russen das erste Mal Pornos gesehen, das waren Pornos auf Deutsch. So, und das heißt, über Jahrzehnte, 10, 15, 20 Jahre, war das, was die, ne, war eben unsynchronisierte, ohne Untertitel mit der üblichen VHS-Qualität, Pornos auf Deutsch.
Ach du lieber Gott, die ganze Teresa Orlowski Collection dann und so
Genau das
weiter.
war's.
Ach
So.
du Scheiße, echt.
Aus der
Oh mein
Zeit, ja. Und
Gott.
deshalb eben, das ist bis heute ein gängiger Witz in Russland, die ganze deutscher Film, Porno oder auch, ne, so, jeder Russe kann heute noch schneller, schneller sagen. Also noch schneller, schneller. Sind so Sachen, die sind, das sind so, ne? Gibt Witze, die sind eben nicht
Auf,
totzukriegen.
Thomas, hör auf, das sind keine Bilder. Keine Bilder. Und jetzt sind plötzlich alle wieder wach hier im Interview. Da bin ich mir ganz sicher, ja. Okay, also zurück zu ernsthaften Themen. Kontenance, Aufmerksamkeit. Was haben die Ermittlungen der russischen Behörden zu dem Vergiftungsvorfall an dem Oppositionellen Nawalny ergeben? Gibt es schon Anklagen?
Nochmal, das haben wir jetzt oft genug gehabt. Es gibt keine Ermittlungen in Russland, weil Russland hat kein Anzeichen auf ein Verbrechen. Russland hat nichts gefunden. Jetzt kann man sagen, die lügen. Aber die Deutschen sagen, sie haben was gefunden, aber geben es nicht raus. Jetzt können die Deutschen ja rausgeben. Die Proben, die Testergebnisse, das ist alles geheim. Was ja die OPCW gegeben haben, das ist alle Formeln geschwärzt. Und die Russen sagen, wir haben Vorermittlungen, aber wir haben kein Anzeichen für ein Verbrechen. Liebe Deutsche, wenn ihr mehr wisst als wir, gebt uns das, damit wir ermitteln können. Aber wo kein Verbrechen, da keine, also, wie gesagt, haben wir oft genug gehabt.
In mannigfaltiger Form. Ja, ich weiß nicht, wie
Marco,
viele
jetzt ist doch mal
Sendungen.
gut. Wir haben jetzt Frühling, der Hund quakt die
Du,
ganze
wir haben es
Zeit. Hört
aber
man
auch.
das?
Wir sind fast durch. Ich habe noch eine
Hört man,
Frage
ne?
hier und dann habe ich noch was anderes, was ich dich fragen wollte.
Sag mal,
So,
hört man das?
ein bisschen, aber das ist jetzt
Marco,
nicht.
du
Das ist
nervst
schon
mich.
okay. Das ist
Ja, ich höre das dann heute Morgen. Das ist, wir
Hundejunge
haben,
spürt Frühling, will nach
ja, wir haben zum
draußen.
ersten Mal jetzt heute plus 10 Grad und der Hund ist völlig
Der will
abgedreht.
seine
Also,
Mädels beschnuffeln, da unten am
der ist schon
Spielplatz
eine
und
Stunde
so.
mit seinem Mädel unterwegs gewesen, der kommt trotzdem nicht zurück.
Ja, deswegen will er ja noch mal raus. Hallo, das ist Frühling. Also, pass auf.
Der
Meine
ist noch nicht so
Frage.
weit, der ist noch ein kleines Kind, der weiß gar nicht, was das ist.
Ja, Papa. Also, meine Frage zu Russland dreht sich um die TV-Landschaft. Zeigen russische Sender, TV-Sender amerikanische Serien? Stehen die Russen auf Raumschiff Enterprise oder Star Trek allgemein? Oder gibt es andere Kultserien, Eigenproduktionen, die ewig hoch im Kurs stehen? Aber das ist interessant. Wie sieht es denn da aus in der TV-Landschaft? Da kann ich mir so gar kein Bild machen.
Es gibt viele russische Serien, die amerikanischen sind zum Teil, also solche alten Sachen wie Friends haben die Russen viel geguckt oder was ist das andere
Ganz
hier?
früher Bonanza und sowas gar nicht,
Nein,
oder?
nein,
Das
das war ja
sowas.
nee, das Sowjetunion, das haben wir nicht gehabt.
Okay.
Was gab da noch? Die Big Bang Theorie ist, glaube ich, auch in Russland viel gelaufen. Oder was die Russen alle kennen, was sehr populär war, war, wie hieß das, Sex in the City. Das war auch ein Ding, das fanden die Russen super geil.
Echt, Carrie Bradshaw und dann aber synchronisiert auf
Ja,
Russisch.
klar, logisch, gab es auf Russisch,
Oh,
auch
das
in
stelle ich
Russland.
mir gerade krass vor, wie Big auf Russisch ihr den Antrag macht im Kleiderschrank mit den Prada-Schuhen und so.
Die Russen waren, den fanden sie geil. Aber die Russen haben viele eigene Serien auch. Raumschiff Enterprise und so, das sind alles Sachen, die haben ihre Wurzeln ja in dem alten Kult der uralten Serie, die es in Russland nicht gab. Die war ja 60er, 70er Jahre gedreht oder so. Das ist an den Russen vorbeigegangen. Ne? Also Star Trek, die wissen wohl, was es ist, aber das ist, spielt kaum eine Rolle. Also im Grunde kann man sagen, so gewisse Serien, die ab den 90ern kamen, die kamen auch nach Russland. Und in den 90ern, als Russland kein Geld hatte zum Beispiel, da gab es unglaublich viele mexikanische oder brasilianische Serien. Es gibt irgendeine Serie in Südamerika, die heißt Santa Barbara. Das ist so der übliche Soap-Opera-Scheiß. Ist in Russland bis heute ein geflügeltes Wort. Wenn irgendwo Leute sich für ihre Privatsachen streiten, dann sagen, das ist das umgangssprachliche Wort, ich habe keinen Bock auf euer Santa Barbara.
Ach, sieh mal einer an. Telenovelas haben sogar in die Sprache ihren Einzug gehalten,
Ja,
ne?
die Russen sind da sehr, die nehmen solche Sachen auf. Auf jeden Fall, aber so grundsätzlich ist das jetzt nicht so. Kommissar Rex war auch ein Thema in Russland, 90er Jahre. Kommissar Rex wurde gezeigt. Weiß ich noch. Also,
Wie
so
ist
hier
es
und da,
denn,
ja.
wie ist es denn mit dem Einfluss der Popkultur, Cola, Jeans, McDonald's, hat das denn in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wie du es überblicken kannst, einen Einfluss gehabt? Weil wir sind ja damit quasi aufgewachsen in Deutschland. Wir sind ja eigentlich der 51. Bundesstaat mit einem etwas seltsamen amerikanischen Dialekt, wenn ich es jetzt mal übertrieben sagen darf. Hier ist ja alles amerikanisiert und auch in der Sprache, wird das immer mehr deutlich, die Anglizismen und so weiter. Spürst du da, dass auch da der Westen so ein bisschen vorankommt in Russland?
Ja, klar, ich meine, McDonald's ist da und Cola trinken sie alle und so und Schweppes und was es da alles gibt. Auch, was ich, die ganzen Süßigkeiten, Mars und so, das ist wie bei euch, also genauso gut Milka. Es sind so Sachen, klar, die sind auch hier. Auch die Anglizismen, das ist immer lustig, wenn du auf Kyrillisch so Wörter liest wie Business-Prozess. Ja, also wenn irgendwie darum, ne, wenn es darum geht, in der Firma irgendwelche Prozesse zu optimieren, da gibt es dann Business-Prozess, das steht auf Russisch, auf Kyrillisch, Business-Prozess. Da sitzt immer der, klar, das gibt es auch. Also nicht so extrem wie in Deutschland mit den Anglizismen. Aber sie übersetzen auch viel. Also zum Beispiel Brainstorming, das sagt auf Russland kein Mensch. Ne, die sagen dann eben Gehirnsturm. Also auf Russisch. Ne, Moskauer Sturm. Manche Anglizismen übernehmen sie, wie zum Beispiel Business-Prozess. Und andere wie Brainstorming nicht. Die übersetzen sie ins Russische. Und dann setzen sie sich hin und machen Gehirnsturm. Also ist es.
Ich meine, bei uns ist ja sowieso eine antideutsche Tendenz zu erkennen in allem, in der Gesellschaft, in der Sprache und so. Ich erinnere mich an Spanien, die haben zum Beispiel Inline-Skating auch nicht übersetzt, sondern da ist es Patinar, Los Patinos, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Also sprich, dass man das Wort dann, das auf rollenden Schuhen sich bewegen, heißt dann nicht Inline-Skate, sondern Patinar, vamos a
Ja,
patinare.
die heißen auf Russisch übrigens Rolliki.
Das klingt noch ein bisschen
Ja.
nach Rollen und so, ja, das ist noch
Die
verständlich, ja.
heißen Rolliki. Also das haben sie auch
Ne,
nicht
die
übernommen.
Frage
Ganz
ging
extra.
halt, sind die Russen so weit, dass sie ihre eigene Sprache schützen oder zumindest nicht ganz aufmachen für ausländische Einflüsse?
Ich versuche es durchaus. Also jetzt ist es, ich kann da jetzt nicht sagen, dass es Marco, Mensch, das muss doch nicht sein. Jetzt macht er die Haustür auf. Ich werde wahnsinnig. Hörst du das?
Hast du
Der macht.
abgeschlossen oder steht er jetzt im Flur?
Sag mal, Marco. Der macht echt. Ich muss da mal ganz kurz. Was
Ja,
ist
bitte, bitte.
das? Marco! Hör auf! Der macht echt die Haustür auf. Mach mal ganz kurz
Ja,
jetzt.
mach das mal.
Sag mal, bist du nicht ganz dicht? Hast du die Klappe oder was? Ja, was? Komm her.
Hat er sich jetzt wehgetan oder was war jetzt das?
Der hat sich erschrocken, weil ich da hinter die Tür, oder dann springt er zur Seite. Der ist ja ein Weicher, der noch vor allem Angst hat. Und wenn ich dann angelaufen komme, die Tür zu machen, also. Also, ich werde wahnsinnig.
Thomas,
Ich
dann pass auf.
möchte wieder Winter.
Ja, du, das, wir haben es jetzt gleich geschafft. Und zwar eine Frage ist noch, die nicht auf unserem Zettel steht, die aber jetzt noch reinkam von einem Zuschauer. Und zwar ging es darum, er möchte unbedingt Russisch lernen. Und wir haben das vorhin schon mal besprochen und auch in anderen Fragen besprochen. Es ist eigentlich relativ einfach, wie man eine Sprache lernt. Man geht einen Sprachkurs oder man geht in dieses Land. Aber für mich, ich bin ja auch relativ sprachaffin und ich kann ein bisschen Französisch, ziemlich gut Spanisch und perfekt Englisch für meine Verhältnisse, aber mit Russisch no chance. Also ich kann Strastvizi sagen und Gaktila und noch ein paar andere Brocken und das war's dann schon, aber ich habe kein Bildverständnis, weil Kyrillisch sich mir entschließt. Ein Freund von mir war mit einer Russin, mein Cousin war mit einer Russin verheiratet, dem ging es genauso. Der hat auch in 3 Monaten Spanisch gelernt und nach 3 Jahren immer noch kein Bezug zu Russisch gehabt. Daher die Frage, wie lange hat es denn für dich gedauert? Und wenn jemand diese Barriere unbedingt überwinden möchte, was kann man tun, außer nach St. Petersburg oder sonst wo hinzuziehen da
Also die
drüben?
Barriere, also die Schrift, das ist der Witz, die Schrift ist das Einfachste.
Echt?
Ja, die ist total simpel. Kauf dir den nächstbesten Reiseführer, da ist hinten das Alphabet drin. Und das hast du in einer Woche gelernt, weil die Hälfte der Buchstaben sind die gleichen wie bei uns. Ja, ein K ist ein K, ein E ist ein E und so weiter. Und dann gibt es andere, die haben andere Bedeutungen. Also wenn du auf Russisch ein deutsches P siehst, ist das ein R. Ja, das heißt, du musst ein paar Sachen umlernen und dann gibt es noch so ein paar Zeichen, die es auf Deutsch nicht gibt. Also letztendlich musst du irgendwie, weiß ich was, 15 Buchstaben lernen. Das ist jetzt nicht die Herausforderung. Und dann kannst du auf Russisch lesen. Das ist das Simpelste an der ganzen Geschichte. Jetzt macht euch nur Angst, weil ihr vorhin, aber kauft ihr das Ding und du hast in der Woche, kannst du die russische Schrift lesen. Das ist überhaupt kein Thema. Also das ist wirklich simpel. Du musst 15 Zeichen lernen. Das ist keine chinesische Zeichen, das sind Buchstaben. Das ist jetzt keine Herausforderung. Und danach ist Sprachenlernen wie überall auch. Du musst einen Kurs oder machst einen Kurs online oder offline oder wie auch immer. Und dann musst du eben lernen. Dann musst du Wörter lernen, musst dich auf den Arsch setzen und pauken. Das ist mit jeder Sprache so. Und leichter wird es, wenn du zwischendurch Praxis hast und das auch anwenden kannst. Dann geht es schneller. Aber das ist Russisch wie jede andere Sprache auch.
Also was sehr gut helfen soll, ist eine russische Liebe. Das heißt, wenn man sich in einen Menschen verliebt, der Russisch spricht, dann hat man natürlich ein großes inneres Interesse daran, da zu sprechen. Das hilft natürlich immer, aber das ist jetzt auch nicht so einfach.
Das hilft nicht, hast du ja gerade erzählt. Dein Cousin war mit einer Russin verheiratet.
Stimmt, die sind auch geschieden. Also vielleicht lag es ja daran, ne, dass das
Ja, nee, das
gar
Problem
nicht
ist
geklappt
einfach, da
hat.
musst du eine Russin haben, die kein Deutsch kann. Da musst du. Also sobald sie deine Sprache kann oder auch Englisch, dann werde ich auf Englisch bleiben.
Ja,
Ne, also das. Marco, das ist schlimm heute mit seinem Frühlingsgefühl. Jetzt
du,
macht er wieder die Tür auf.
Thomas, dann pass auf. Ich habe jetzt 12 Seiten russische Fragen mit dir beantwortet und ich glaube, wir haben unser Bestes getan, um einen kritischen Blick auf dieses Land mal zu werfen. Wir haben über 100 Fragen unserer Zuschauer mit dieser Reihe jetzt beantwortet. Ich glaube, damit machen wir jetzt einen Punkt, weil noch tiefer können wir jetzt, glaube ich, nicht eintauchen in die
Es
russische
würde sich
Kultur.
wiederholen. Wir haben es ja zum
Ja,
Ende gesehen. Es wiederholen sich die Fragen.
ja. Für dich noch ein abschließendes Wort, warum dir das auch so wichtig war?
Ja, was ich immer sage, es ist, in Russland wird ein völlig falsches Bild, in Deutschland wird ein völlig falsches Bild von Russland vermittelt. Und mir ist wichtig, das gerade zu stellen. Und dann ist es natürlich auch wichtig zu sehen, wenn du in Deutschland 10 Leute fragst, kriegst du auch teilweise 10 Antworten zu bestimmten Themen. Das heißt, was ich gesagt habe, ist zum Teil meine Meinung und nicht. Da wirst du in Russland finden, Leute finden, die das oder jenes anders sehen. Am Ende kann ich jedem nur sagen, wenn irgendwann mal wieder Reise möglich ist, es kann ja passieren, dass sie irgendwann mal wieder Grenzen aufmachen und Corona irgendwann vorbeigeht, fahrt nach Russland. Das ist nicht so kompliziert. Der Flug ist nicht ewig teuer. Besorgst du dir nichts, ne? Google, Visa-Agentur Russland, findest du einen, der dir das Visum macht. Fliegst rüber, kannst hier in Russland genauso funktioniert alles über Booking.com, Airbnb und so weiter, deine Wohnung mieten. Du kannst dir vorher eine Yandex-App runterladen und hast ein Taxi drauf, kannst ein Taxi fahren damit, mit der App prüfen, musst nicht mal Russisch können, gibt es auf Englisch. Und dann kannst du vom Flugplatz direkt da, also das ist alles kein Thema, du kannst dich hier frei bewegen. Und Russland, das ist wissen die wenigsten, kriegt bei Booking.com Bestnoten unter den Top 10 der beliebtesten, also was die Feedbacks der Booking.com-Nutzer angeht. Und den Top 10 der Städte mit den besten Feedbacks sind mehrere russische Städte. So, Ich sage einfach nur, glaubt nicht alles, was sie euch erzählen. Vielleicht glaubt auch mir nicht, aber guckt mal vorbei. Russland ist ein wahnsinnig spannendes Land, wo es viel zu sehen gibt, von Kultur in Petersburg über den Monster Moskau und was viele mit New York vergleichen, über Tropen im Schwarzen Meer, Natur, Altaigebirge, Kamtschatka, Sibirien, Baikalsee etc. Guckt es euch an. Und das ist eigentlich das, was ich sagen würde. Ich will immer die Angst nehmen. Viele denken, Russland ist grausam, du kommst auf den Flugplatz und wirst gleich vergewaltigt und erschossen. In Russland ist die Kriminalität nur halb so hoch wie in Deutschland, nur so zu Ende. Also
Und
es ist überhaupt kein Thema.
die guten Ergebnisse oder Beurteilungen bei Booking.com hängt mit der Mentalität der Leute zusammen, weil das ist das, was ich überall mitnehme. Die
Nee,
Russen
nee,
sind
nee, 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 die Leute beurteilen die Hotels. Bei Booking.com beurteilst du das Hotel, in dem du warst.
nicht die Leute, ja, okay.
Nee, du beurteilst das
Ja,
Hotel. Du
aber
buchst ein
natürlich
Hotel.
hat natürlich auch die Beurteilung, fließt natürlich das Verhalten der Menschen auch mit ein. Klar,
Ja,
es ist ja nicht
aber
nur das Hotel
Sauberkeit des Zimmers und
schon.
stimmt, was sie auf der Seite versprechen mit dem, was kommt. Und ist das, ne, wenn du ein Hotel bewertest, dann kann das sein, dass die freundliche Rezeption fließt ein. Aber wenn das Internet nicht läuft, wenn das Frühstück scheiße ist, dann kriegen Leute nett sein, wie du willst, das Hotel kriegt eine scheiß Bewertung.
Ja, okay.
Ja, also von daher, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich will den Leuten die Angst nehmen, will sagen, Russland ist ein normales Land, manche Sachen funktionieren hier viel besser als bei euch. Manche Sachen nicht. Und ansonsten sind die Leute einfach immer überall nett, offen, hilfsbereit und das macht Spaß. Guckt es euch einfach an, wenn es irgendwann wieder geht. Und das ist das, was ich auch mit meiner Arbeit machen will. Ich will zeigen, es ist ein normales Land.
Wunderbar, Thomas. Dann beenden wir das an dieser Stelle und ich sage danke für deine Zeit und für deine Mühe. Wir sehen uns wieder dann nächste Woche. Da ist dann wieder ganz normal Tacheles. Da können wir dann wieder aufarbeiten, was jetzt so alles an Chaos auf der Welt passiert. Die letzten 48 Stunden in Deutschland waren ja schon auch sehr interessant. Von der Osterruhe zur Rückkehr der Osterruhe. Ich habe es noch gar nicht ganz aufgeschnappt. Es ist, also ich habe so das Gefühl, das Ausland lacht mittlerweile über Deutschland.
Aber so laut, aber so laut.
Das werden wir alles dann aufarbeiten. Ich freue mich schon auf deine Artikel. Hier nochmal der Hinweis: der Antispiegel in neuem Gewand. Alles flutscht und fließt viel besser. Look and feel haben sich etwas optimiert. Und in diesem Sinn, Thomas, alles Gute. Geh mal raus zu deinem Jungen, dass der wieder mit seinen Frühlingsgefühlen klarkommt. Das
Der
mache ich
ist
jetzt
ja,
auch.
der ist verrückt heute. Also wirklich, wir hatten jetzt die ganze Zeit minus, teilweise minus 20 und heute Batz von gestern weiß ich minus 5 auf heute plus 10.
Klar.
So, und der Hund dreht am Rad.
Bei so einem kleinen, bei so einem kleinen Pubertier bleibt es nicht ohne Folgen, gell? Also,
Völlig auf heute.
viel Spaß auf dem Platz. Wir sehen uns wieder und auch an euch, liebe Zuschauer, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche wieder ganz normal. Tacheles mit Röper und Stein und bis dahin, Servus und Tschüss.